Meine Lieben, wir gehen gleich hinein in den Bericht, der heute Morgen in der Mitte stehen soll. Und wollen unter drei Überschriften versuchen, in diese Botschaft hineinzukommen. Das erste, auch wir sind nicht von Sünde verschont. Ja, ist ein Teil unserer Natur geworden. Das Versprechen, das die Schlange im Paradies abgab, so werdet ihr sein wie Gott. Das hat sich insofern in die Menschen hineinbegeben, dass sie versuchen, und sie versuchen es immer wieder und immer noch, Gott gleich zu sein. Wir kennen allen diesen ganz einfachen Satz, ich will mein eigenes Leben leben. Frank Sinatra, I did it my way. Das Loblied aller Sünder. I did it my way. Und das reicht eigentlich schon. Ich habe doch kein eigenes Leben. Ich habe ein geschenktes. Und es ist jemand ganz anders, der den Anfang bestimmt. Und den letzten Augenblick auch. Ich will mein eigenes Leben leben, das würde bedeuten, ich kann alles bestimmen. Mir steht alles zur Verfügung. Aber was steht mir zur Verfügung? Wir wissen nicht einmal, ob wir heute richtig heimkommen. Da geht es um ganz andere Dinge. Aber mit diesem Wort der Schlange, ich werde sein, ihr werdet sein wie Gott, wurden Adam und Eva dazu gebracht, sie nach oben zu vergleichen. Was kann Gott? Was darf ich dann tun, wenn ich bestimme? Und wir werden das selber spüren, wenn wir uns nach unten vergleichen, zu denen hin, denen es schlechter geht. In der Gesundheit, in der Kraft, im beruflichen Erfolg. Das ist eine ganz andere Lebensart, als wenn ich mich ständig nach oben vergleiche und der Neid in diesem Vergleich immer stärker wird. Weißt du es noch? Das Volk hat gemurrt in alle vorausgehenden Kapitel. Und jetzt wurden in Kapitel 12 die Frömmsten sozusagen. Das sind ja nicht einfach Gestalten, die man sonst nicht kennt. Nein, das sind Miriam und Aaron. Es sind irgendwie Vorbilder. Die Miriam hat Mose das Leben gerettet, als er im Kästlein schwamm, auf dem Nil. Der Aaron ist seit dem dritten Mosebuch hohe Priester in Israel. Was hat er für eine Möglichkeit, für eine Reichweite im Volk? Ja, es sind vom Volk her betrachtet, denke ich, schon Vorbilder. Aber jetzt murren die Frommsten auch. Ich muss an Martin Luther denken, wie er sagte, wir sind gerecht und Sünder zugleich. Dieses Wort ist bis heute ein Ausdruck der Verhältnisse. Wir sind gerecht und Sünder zugleich. Es hat mir ehrlich gesagt schon ein bisschen wehgetan und nicht bloß ein bisschen, dass man in den letzten Jahren immer die dunklen Seiten bei Martin Luther so in den Vordergrund gestellt hat. Aber er wusste dasselbe genug, gut genug. Wir sind nur Bettler, hat er geschrieben, nur Bettler. Er hat nicht aus sich den Heiligen in dem Sinn des Überheblichen gemacht. Nein, das lebt in uns ungeheuer stark. Und auch die, die eigentlich gar keinen Grund gehabt hätten, jetzt zu murren und sich zu melden wie Miriam und Aaron, auch die werden gepackt und wirken in dieser Situation für Zeugen dessen, was Neid anrichten kann, zwar unter Gottes Kindern. Was brachte sie auf? Habt ihr es gelesen? Was war es? Es ist die Frau, die Mose geheiratet hat. Vielleicht das, was wir vor zwei Wochen lasen, auch ein Hintergrund für den heutigen Bericht. Vor 14 Tagen
lesen wir die Einladung, die Mose seinem Schwager gegenüber ausgesprochen hat, gegenüber dem Hobab. Komm mit uns, zieh mit uns, wir werden dir Gutes tun. Vielleicht fürchten sie ein bisschen den Einfluss von Hobab hier, dass diese midianitische Familie oder kuschitische Familie, beide Namen sind eng beieinander, dass diese Familie Einfluss gewinnen könnte. Ist gar nicht so abwegig, dass sie dann auch den Gedanken fassen konnten, wir sind das reine Israel, ja? Ja, auch unter dem Gedanken der Reinheit haben die Menschen gesündigt. Wenn nicht Jesus unsere Gerechtigkeit, wenn nicht Jesus unsere Reinheit und unsere Rettung ist, wenn man es auf den Menschen abstellt, sind alle diese Dinge brandgefährlich. Die Frau hat sie aufgebracht. Wir werden heute sagen, lohnt sich das? Diese Frau zuliebe jetzt so zu reden, wir sind benachteiligt. Redet der Herr nicht auch nur mit uns? Was für eine Sache wird hier auch eigentlich gemacht? Und siehst du, jetzt sind wir genau bei uns Menschen. Ich habe schon einmal gehört, wie bei einer Weihnachtsfeier als Reaktion auf ein Geschenk zwei Menschen auseinander kamen, die bis heute auseinander sind. Das waren Freunde. Aber da hat der eine dem anderen ein Geschenk gemacht, der nimmt es, schaut es ein bisschen an und sagt, das brauche ich nicht. Du, nimm's wieder mit. Und drückt es ihm wieder in die Hand. Und der andere kommt nicht darüber weg bis heute. Die beiden sind auseinander. Kannst sagen was du willst. Zo geht das. Auf unsere Erde nach dem Sündenfall. So stehen wir drin. Und die Beweisführung hier scheint cool, oder? Redet der Herr durch Mose allein? Nein, auch Aaron war ein Mund Gottes. Auch redet in Israel. Und die Miriam, wenn ich ein paar Kapitel zurückgehe, dann ist sie in 2. Mose 15 eine Prophetin und führt den Zug der Frauen an, die Gott loben nach der Rettung am Schilfmeer. Da ist sie ganz vorne, der Miriam. Und sie wird tatsächlich ohne Einschränkungen auch in der Bibel als eine Prophetin bezeichnet. So sind sie, Menschen, geführt von Gott, Menschen von Gottes Geist erfüllt, Menschen mit Gaben von Leiterschaft, berufen und ausgerüstet. Der Herr redet auch mit ihnen, jawohl. Und doch im Herzen dieser Neid. Der Neid, der frischt und frischt sich durch. Und interessant, als ich in den Niederlanden war, weißt du, die lesen auch auf unserem Homepage, worüber wir hier reden. Und da hat ein Freund mich gefragt, ja Jan, und wie reagierst du eigentlich? Hat mich mit seiner Frage nochmal erinnert an manches, ja. Wie reagiert der Mose? Schau mal vers 3. Der Mann Mose war zeer demütig. Meer als alle Menschen auf Erden. Diskutiert nicht. Zoveel is das Erste, was man sieht von außen. Der fängt jetzt keine große Aussprache an, weißt du, in den Neidverhältnissen Aussprachen zu tun, ist eine Sache, wie es so oder so gehen kann. Da muss man sich sehr genau vom Herrn führen lassen. Mose diskutiert nicht. Er sagt nicht, wir wollen eine Aussprache miteinander halten. Er verteidigt sich auch nicht. Das Wort, das da steht, ein einziges, ganz kleines hebräisches Wort, nur 3 Buchstaben, das sagt eigentlich, ein Arme, der sich auf Gott stützt, der sich nicht für eigenes Recht kämpft. So war er. Ein armer Mensch, sage ich nochmal, ein armer Mensch, der sich auf Gott stützt. Das hat Luther zu seinem Aussage gemacht, wir sind nur Bettler. Zeer demütig. Maar übrigens, darf ich mal sagen, in der Geschichte ein explosiver Vers. Hat viele Kritiker der Bibel dazu gebracht zu sagen, schau mal hier, die fünf Bücher Mose können gar nicht von Mose sein. Denn der Mose würde sich doch niemals selbst als ein demütiger Mensch bezeichnet haben. Scheint ein bisschen einleuchtend, oder? Aber ein armer Mensch, der sich auf Gott stützt, das darf ich doch sein. Und sobald ich das wirklich höre in seiner Sprache, sieht das anders aus. Da geht es jetzt nicht um den Vergleich von viel und wenig Demut in dem Sinn. Übrigens, mir fällt in den kleinen Bibelstunden auf den zwei Dörfer, wo ich angefangen habe, da kamen natürlich auch manche Originale zusammen, die auch in unserem Dörfer. Da passierten oft ganz interessante Geschichten. Da unterhielten sich zum Beispiel einmal die Geschwister über die Demut. Also was ist Demut? Und wie kann man das den Menschen beibringen? Und dann sagte einer von ihnen, in der Demut nehme ich es mit jedem auf. Dann kam Ruhe in den Raum. In der Demut nehme ich es mit jedem auf. Und das spürten wir alle. So war das wohl nicht gemeint in 4. Mose 12, mit dem sehr demütigen Menschen. Sondern, was war gemeint? Er verlässt zich auf Gott. Er kan warten, wie die dingen van Gott her weitergehen. Darf ik mal fragen, haben wir diese Lektion schon geleerd? Selbstverteidigung ist selten, wenn überhaupt, die richtige Reaktion. Wenn du angegriffen, beschuldigt oder falsch interpretiert wirst. Je mehr du, wie geht das, je mehr du dich verteidigst, versuchst dich zu verteidigen, desto mehr bringst du dich selbst in die Klemme. Desto mehr lässt du die Anschuldigungen so klingen, als wären sie wahr. Wenn ihr jetzt so heftig reagiert, dann steckt doch was drin, oder? Demut ist das Wichtigste für einen Leiter in Gottes Volk. Genau das müssen wir lernen, die Fähigkeit zu warten. Wenn wir das nicht haben und selber alles schnell von der Stange holen wollen und schnell rausbrechen wollen, da wird es ganz schwierig. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus. Und vorher steht, hast du es gelesen? Der Herr hörte es. Der Herr hörte es. Gott hört die Dinge, die uns betreffen. Es gehört zu den Unbegreiflichen. Kann auch ein Theologe nie erklären. Das kann kein Mensch erklären. Wie diese große, allmächtige Gott, wir haben zu ihm gesungen, sein Lob, große Gott, der große Schöpfer der Welt, wie er auf einen Moment an jedes Geschöpf denken kann. Wie viele Leute gibt es hier auf Erde? Milliarden. Und auf einen Moment kann er an jedes Geschöpf denken, jedes Geschöpf in Augen haben und noch alles hören, was uns betrifft. Wenn ihr morgen in Schwierigkeiten seid, dann erinnere dich daran. Und Gott hörte es. Er hört und sieht. Und dann ist meine Situation totaal anders. Unter den Mietbewohner, unter den Jungs in der Bundesarmee. Dann zähle ich auch nicht mehr, wie viele im Geschäft auf meiner Seite sind und wie viele auf der Gegenseite. Wie viele in der Familie zu mir halten und wie viele gegen mir stehen, da habe ich einen ganz anderen Standpunkt. Dann denke ich, Herr, wenn du das hörst, es ist deine Sache. Mann, oh Mann, das ist eine ungeheure Befreiung, die sich dadurch die Bibel zieht. Halten wir das nochmal fest. Auch wir sind Sünder. Auch das, was als Vorbild gilt im Volk, ein Hohepriester, ein Prophetin, sind in diesem Neid drin. Jetzt zweiter Punkt. Gott widersteht der Sünde. Ich muss gleich dazu sagen, der Sünder hat eine Chance. Wir sind voller Chancen bei Gott, aber die Sünde nicht. Ich stieß bei der Vorbereitung gerade in den Mosebüchern noch einmal auf die Bemerkung in 5. Mose 18, ist das wohl 5. Mose 18, dass der Herr die Kanaanäer aus dem Lande haben wollte, wegen ihrer Gräuel. Bei diesem Konflikt im Nahen Osten hört man immer wieder, warum mussten damals die Kanaanäer weichen? Und sollte Israel einwandern? Waarom moesten die den plaats verruimen? Die antwoord liet in diesem schlichten vers. Dat ze door ihre gruwel das recht verloren hadden. Wenn ze jemals ein solches recht bezaten. Das recht verloren, dieses land als das ihre in eeuwigheid zu betrachten. God widersteht der Sünde. Und was passiert jetzt? Ich muss den Vers noch einmal lesen. Der Herr sagt zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Da steht's in Vers 4. Alle drei nimmt ihr hinaus. Nochmal. Alle drei. Erkennst du es? Daar steckt doch Barmherzigkeit drin. Das wird jetzt nicht mit einer Donnerstimme, die das gesamte Volk in all seinen Stämmen hört, besprochen, sondern er nimmt die drei hinaus, nimmt sie auf die Seite in ein persönliches Gespräch. Was für eine Barmherzigkeit Gottes, auch in seinem Umgang mit uns, ist was ganz Erstaunliches. Ich komme nochmal darauf zurück, aber jetzt nicht vor den Augen aller. Na klar, er redet auch zu Mose und Aaron und Miriam insgesamt. Wenn wir gleich hören. Aber es gibt einen Unterschied unter den dreien. Und den halten wir auch fest. Zu Mose redet er von Mund zu Mund. Ich weiß nicht, wie man eine persönliche Beziehung stärker ausdrücken könnte als dieses von Mund zu Mund. Wie die Franzosen sagen, tête-à-tête. Wir sind in einem unmittelbaren, direkten Gespräch. Die anderen Propheten haben als Vermittlung das Gesicht. Ihnen erscheint was. Die Augen werden geöffnet. Sie blicken in diese sonst unsichtbare Welt hinein und sehen im Bewusstsein, aber doch mit geöffneten Augen, wie diese andere uns umgebende Welt aussieht. Im Gesicht, sagt er es den anderen Propheten. Oder auch in Traum, haben wir gehört. Träume sind schwierig zu beurteilen, nicht? Aber Gott konnte auch durch Träume führen. Und hat das in seiner Geschichte gemacht, sodass die Gewissheit da war, er ist es, der auf mich zukommt. Er hat so viele Mittel, die Propheten, die Prediger auszurüsten. Aber sagt er, mit Mose habe ich ein besonderes Verhältnis. Da rede ich von Mund zu Mund. Da halte ich einen Moment inne. Wie ist das eigentlich bei uns? Ja, wir sind natürlich nicht Mose. Aber ein besonderes Verhältnis hat er zu uns auch. Mit jedem Einzelnen, der heute da ist oder zuhört später, hat Gott sein Verhältnis anders aufgebaut als mit der Nachbarin oder den Nachbarn. Leider muss man sagen, wenn man zum Thema Neid kommt, es gibt auch geistliche Neid. Ich habe früher zum Beispiel Menschen beneidet, wirklich wahr, ich habe sie echt beneidet, über ihre Führung, die sie von Gott herbekommen. Ich war ein junger Kandidat zum Pfarramt. 6 Gemeinden hatten mir in den Niederlanden berufen. 6 Gemeinden beten de alle Herrlassing kommen. Stel dir vor. Aber wohin sollte ich gehen? Ich hatte damals das Gefühl, andere Leute haben eine bessere Führung wie ich. Ja, muss ich mich ehrlich gestehen, so dachte ich in meiner Dummheit. Aber eines bleibt davon ganz unberührt. Dass in seiner großen Liebe jenen einzelnen Menschen im Blick hat. Und sein Verhältnis ganz besonders zu ihm und zu ihr aufbaut. Wir werden sie nicht so nach vorne gestellt wie Mose damals im Namen Gottes stehen musste. Vielleicht nicht. Nicht wie Mose, auch als Übermittler des Gesetzes in der ganzen Kraft, die ihm Gott verliehen hat. Wir sind vielleicht auf einem ganz schmalen Steig in unserem Dorf, in St. Marien, in Biberbach, in Kematen unterwegs, in Neuhofen, doet ich denken oft, meine Fußsporen sind so klein, aber sind doch die, genau die, die mich Gott gehen lässt. Und das ist etwas Unvergleichliches. Wir sehen, ist auch Teil der Botschaft hier, wir sehen mitten in dieser Neidgesellschaft hinein, die wir Menschen bilden, dass der Herr sagt, es ist anders mit meinem Knecht Mose. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten. Sieht den Herrn in seiner Gestalt, das heißt in seinem Umriss. En natuurlijk niet das Gesicht, hè? Das können wir erst in der Ewigkeit sehen. Aber in seinem Umriss. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Darf ich nochmal dazu sagen, Gott schützt uns. Diese so innerlich getroffene, schweigende, nicht diskutierende Mose hat den Schutz Gottes. Wenn du still bist, hast du den Schutz Gottes. Auch das ist ein Stück der befreienden Botschaft, in der wir stehen. So ist Gott an seiner Stelle. Na, wir sind noch nicht ganz zu Ende an diesem Punkt. Wir müssen eines noch festhalten. Der Zorn des Herrn entbrennt. Wendet sich ab. Und, ach, Miriam ist aufsätzig wie Schnee. Bei Gott wird nicht nur gestreichelt. Nicht nur gesagt, na ja, es geht ja nicht anders in eure Sündenwelt. Gott kann zornig werden. Kann zeitlich strafen. Achtung, das ist hier keine ewige Strafe, hè? Aber doch eine zeitliche Disziplin, die sogar nachher mit diesen 7 Tagen noch was genauer auf den Punkt gebracht wird, der Aussatz. Nur, und jetzt noch was, nur bei Miriam. Sie wird an erster Stelle genannt, ist vielleicht auch die Anführerin gewesen in dieser Diskussion. Noch nicht der Aaron. Ich muss eigentlich ganz neu darüber nachdenken. In den Kommentaren heißt es, gerade Aaron ist entsetzt in jener Kultur, waar die Schande über deine Schwester auch eine Schande für dich. So wird es interpretiert. Dus eigentlich ist dann auch Aaron direkt betroffen. Kan sein, aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, ist da nicht so etwas wie eine Zeit der Barmherzigkeit von Gott, dass noch nicht gleich auch Aaron straft, sondern Aaron noch eine Chance hat, sich zu äußern, wenigstens noch zu beten und etwas zu sagen. Und das macht Jetzt sind wir bei Punkt 3. Es gibt Heilung. So ist es. Aaron tut genau, was jetzt richtig ist. Er sagt zu Mose, hilf! Aber nicht nur so, ich habe es jetzt stark verkürzt, ich muss es nochmal genauer lesen. Er sagt zu Mose, ach mein Herr! Seltsam, oder? Ein Bruder redet den anderen so an, mein Herr! Das kann er nur, wenn er jetzt wirklich zur Kenntnis genommen hat, was Gott als Zeugnis über Mose sagte, dass er eine einzigartige Stellung hat. Deshalb sagt jetzt der Bruder zum Bruder, mein Herr. Und noch was, lass die Sünde nicht auf uns bleiben. Das ist interessant. Nicht auf Miriam, er sagt nicht auf uns. Das ist seine Fürbitte. Die soll nicht nur Miriam gelten. Auf uns. Aaron zieht sich nicht heraus. Er sagt klipp und klar, wir beide sind doch schuldig. Möchtest du für uns beide bitte vorbitten, Fürbitte tun? Wir haben töricht getan und uns versündigt. Und was macht dann Mose? Ich habe den Abschnitt überschrieben. Es gibt Heilung. Mose macht auch an der Stelle keine Diskussion. Vorher nicht bei der Beschuldigung, jetzt nicht, wo er um Fürbitte gebeten wird. Er spielt das in keiner Weise aus, siehst du das? Das ist bei uns auch die Versuchung immer, die uns wieder begleitet, zusammen mit dem Neid. Wenn wir das Gefühl haben, wir stehen ein bisschen drüber, dann spielen wir es gewöhnlich aus. Wenn ich aber Fürbitte für jemanden übe, dann ist das nicht so, dass ich da oben hier auf dem Pult stehe und der Arme oder die Arme da unten sitzen und ich jetzt sozusagen der große Mittler bin in der Fürbitte. Bei der Fürbitte braucht man ein anderes Bild. Da lege ich eher meine Armen um die Schulter und dann gehe wir miteinander vor Gott. So kann ich Fürbitte üben. Miteinander gehen vor Gott. Und so schreit jetzt der Mose, ach Gott, heile sie. Wir haben alle die große Chance in diesem Sinn, um den Arm um jemand anders zu legen in der Fürbitte. Auch wenn wir es heute im Blick auf die Menschen tun, die mit uns in Beziehung sind. Wir nehmen sie an der Schulter und gehen mit ihnen vor Gott. Und der Herr sagt in diesem Gleichnis vom Vater, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte, würde sich nicht 7 Tage sich schämen, die Miriam? Denn wenn er sie anschweigt nach dem damaligen Gebrauch, dann ist sie beschämt. Dann hat sie was Böses getan. Also, lass sie abgesondert sein und 7 Tage außerhalb des Lagers. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. Zur Heilung gehört auch das Sündenbekenntnis, dass es klar in Ordnung kommt und dass man sich dazu stellt. Jawohl, meine Lieben, Gott heilt. Und Jesus ist der Heiland. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, wie ist das mit der Schuld? Man kann sich das vorstellen wie bei einem Lehrer in der früheren Schule. Ja? Wir hatten früher solche Tafeln und der Lehrer schrieb mit Kreide was auf die Tafel drauf und da gab es ein Wischtuch. Wenn es falsch war, dann wischte der jetzt die Kreide von der Tafel. Ja, damals, früher. So hat man sich das auch manchmal vorgestellt mit Gott. Wie ist das mit unserer Sünde? Die Sünde gleicht dem, was da mit Kreide an die Tafel geschrieben ist. Gott nimmt einen großen Wischtuch und wischt das Ding weg. Aber es ist mit der Sünde nicht wie mit der Kreide. Nicht wie mit dem Wischtuch. Die Sünde ist ein Eingriff, der muss geheilt werden. Und das passiert hier. Gott nimmt das ernst. Er sagt nicht, ach ja, ihr habt ja halt mal ein bisschen geredet. Nein, das muss wirklich in Ordnung kommen. Und schau mal, An der Stelle bekommt es ja doch das ganze Volk mit. Geredet hat er mit den dreien draußen an der Stiftshütte. Aber die Schuld der Miriam wird klar am Aussatz. Und das Eingreifen Gottes wird auch klar, indem das Miriam jetzt hinaus muss. Dass sie eingeschlossen wird. Vielleicht auch nur in einem Zelt. Aber sie kann nicht mehr in der Volksgemeinschaft sein. Die Sünde sollte hinaus aus dem Volk Gottes. Hat auch eine tiefe symbolische Bedeutung. Sie wird draußen ausgeschlossen. Unser Herr Jesus Christus ist draußen, nicht in der Stadt Jerusalem, draußen am Kreuz für uns gestorben. Aber sie ist eine begrenzte Zeit für Miriam, 7 Tage. Und der letzte Vers. Danach brach das Volk von Hazerot auf und lagerte sich in der Wüste Paran. Erst danach kann das Volk wieder weiter. Und ich habe so mir gedacht, es hat kein Kind vergessen, der dabei war. Es hat keiner vergessen, dass die Prophetin Miriam auch ihre Strafe zu tragen hatte. Es hat keiner vergessen, dass Gott kein Spaßgott ist, der uns großen Spaß im Leben ermöglicht, sondern ein Gott, der Wahrheit und Recht sucht. Ein Gott, der das nicht ungeahndet lässt. Und doch ein Gott, und das ist unser Schlusspunkt, ein Gott, der heilt. Gott heilt. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht Schlimmeres gibt wie Neid. Es hat auch keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Neid ist was ganz Giftiges. Und ich denke, wenn Gott etwas so ganz Giftiges heilen kann, wie den Neid, dann kann er den ganzen sündigen Menschen heilen. Ganz heilen. Und zu sich in die Ewigkeit. In ein wunderbares Leben, ohne Gift holen. Amen.